Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Auf dieses Heiss kommen wir jetzt zum Zwischenhalt, wie gewohnt, am Samstagabend. Und im ersten Beitrag gehen wir auf Afrika. In einem kenianischen Dorf lebt der 24-jährige Evans Wadongo. Er hat bei miserablen Lichtbedingungen schon als Kind beim Schulaufgaben machen seine Augen kaputt gemacht, wegen einer Kerosinlampe und der Dämpf. Trotzdem hat Evans die Schule können fertig machen und ist heute Ingenieur. Jetzt will er den kenianischen Kind das Lerner leichter machen. Er hat nämlich eine Solarlampe mit dem Namen Wangabora gutes Licht erfunden. Dantje Diekans berichtet aus Nairobi.
Ein Stück Blech, etwas Pappe, ein paar Schrauben und ein Mann, der weiß, wie man das alles zusammensetzt. Evans Wadongo schafft das Grundgerüst für seine Wunderlampe. Der 24-jährige Kenianer bringt Solarlicht in Dörfer, die nicht an Stromnetz angeschlossen sind. Diese Lampe ist ganz einfach zu gebrauchen. Man legt sie für 3 bis 6 Stunden in die Sonne, dann kann man sie mit ins Haus nehmen und muss sie nur einschalten. Seine Erfindung soll vor allem Schulkindern helfen. Evans hat selbst früher darunter gelitten, dass er sich mit seinen Brüdern bei den Hausaufgaben um ein schwaches Licht drängen musste. Zwar schaffte er trotzdem einen guten Abschluss und ist inzwischen studierter Ingenieur, doch seine Augen sind verdorben. Demnächst muss Evans operiert werden. Als ich aufgewachsen bin, hatten wir diese Kerosinlampen aus Metall. Man muss sehr nah vor ihnen sitzen, damit man überhaupt etwas sieht. Darum steigt auch der Rauch in die Augen. Seine Solarleuchte nennt er Mwanga Bora. Das bedeutet gutes Licht. Mehrere kleine Leuchtdioden werden mit Hilfe von Sonnenenergie aufgeladen. Gesamtpreis für Material und Arbeit etwa 20 Euro. Evans setzt ganz auf Recycling, benutzt Metallschrott und andere Abfallmaterialien. Selbst die Solarzellen sind Überschussmaterial großer Fabriken. Schon mehr als 14.000 dieser Lampen hat Evans mit Hilfe einiger Mitarbeiter hergestellt. Dank Sponsoren können die Leuchten kostenlos verteilt werden. So funktioniert die Lampe, erklärt Evans seiner Gruppe von Frauen in einem Dorf im Westen Kenias. Die Begeisterung ist groß. Früher war es schwierig. Wenn ich kein Kerosin mehr hatte, konnte ich nicht im Haus arbeiten, sobald es dunkel war. Jetzt mit der Lampe ist alles anders. Wenn die Sonne scheint, lade ich sie auf. Und später muss ich sie nur einschalten. Evans hat noch größere Pläne. Der Ingenieur will Büchereien einrichten, in denen Schulkinder mit Hilfe von Sonnenenergie auch abends lesen können. In Kenia wird es das ganze Jahr schon gegen 6:30 dunkel. Auch Computer will er anschaffen und mit Solarstrom versorgen, wenn er genug Sponsoren zusammenbekommt. Die Chancen dafür sind gut. Evans Projekt ist in Kenia bekannt. Außerdem hat ihn der US-Sender CNN für einen Preis nominiert. Und wenn die Grundausstattung steht, muss nur noch die Sonne scheinen. Das wird sie in Kenia wohl. Solarenergie, wenn man da erstmal die Ausrüstung hat, kostet sie nichts mehr. Darum ist das die beste Energiequelle in Afrika und besonders für Kenia.
Das war ein Beitrag von der ARD-Kollegin Antje Diekans aus Nairobi, die zeigt, auch ohne Strom kommt Licht in die Hütten und in die Häuser ganz weit draussen in Kenia, in die Dörfer.
Thank you.
Zwischenhalt auf DRS1 hören Sie, es ist 21 Minuten vor 7. Und jetzt geht es um eine ganz spezielle Art, wie man über die Philosophie die Welt kann entdecken. Der praktische Philosoph Peter Vollbrecht organisiert nämlich Gedankenreisen der anderen Art. Da geht man dann zum Beispiel mit ihm eine Woche zum rauchenden Vulkan Stromboli und diskutiert über die Naturphilosophie. Oder man macht philosophische Spaziergänge im Engadin auf den Spuren von Friedrich Nietzsche. An so einer philosophischen Reise ins Engadin war der Stefan Hügli dabei gewesen.
Kaffeepause nach einem Seminar über den Philosoph Martin Heidegger. Der Schauplatz ist Hotel Edelweiss im Zentrum von Sils Maria im Engadin. Knapp 20 Personen sind in der Hotellobby. Das Gespräch ist angeregt, die Leute stehen mit Kaffee in der Hand, sitzend in grossen Fauteuil. Draussen regnet es und es ist kalt, was die Teilnehmer von dieser philosophischen Reise allerdings nicht weiter stört. Im Gegenteil, es scheint das Philosophieren in der warmen Arfenstube erst richtig in Schwung zu bringen. Geleitet wird die Veranstaltung von Peter Vollbrecht. Er ist Doktor für Philosophie, kommt aus Stuttgart, trägt Jeans, Brille und hat gruselige Haare.
Jaspers ist tot, Platon ist tot, Nietzsche ist tot, alle sind schon tot. Aber wir reden mit ihnen, als wären sie lebendig da. Und das ist eine ganz, ganz, ganz besondere philosophische Erfahrung, dass sie, wenn sie philosophieren, eigentlich in einer wirklich großen, die Sterblichkeit weit überschreitende Gemeinschaft zu Hause sind.
Wenn der Peter Vollbrecht über philosophische Themen redet, dann macht er das mit sichtbarer Lust. Schließlich sagt Philosophie ein schier endloses Thema und die Leidenschaft fürs Diskutieren, die kenne er, seit er Kind ist. Das Thema dieser einwöchigen Veranstaltung in Sils Maria ist anspruchsvoll. Erinnerungen an die Jahrtausendwende, so heisst es. Es geht um die philosophischen Entwicklungen am Anfang vom 20. Jahrhundert. Im Gespräch in der Arfenstube geht es dann immer wieder auch um ganz grundlegende Fragen. Zum Beispiel um menschliche Grenzsituationen.
Heute Morgen haben wir uns über Jaspers und Heidegger unterhalten. Da ging es um Fragen der existenziellen Grenzsituation, um Ängste. Es ging um das Thema des Todes. Das ist ein Thema, was uns alle berührt. Auch das Thema Zeit, Zeitbeschleunigung, Altern, das alles berührt uns sehr. Und wenn dieser Transfer gelingt, dann kommt es auch zu Diskussionen, die dann sehr lebhaft sind.
Lebhaft sind Diskussionen allein schon darum, weil die Berufs- und Lebenserfahrungen von den Teilnehmern vielfältig sind. Ärzte sind dabei, Juristen, Beamte, Ingenieure, Studenten, Psychotherapeuten und Menschen aus pflegenden Berufen. Eine philosophische Reise sei ein Stück Freiheit auf die Zeit, sagt Peter Vollbrecht. Geist und Körper sollen dabei angesprochen werden. Es ist Kleinhirngymnastik und Geniessen vom Moment. Es geht um einen offenen Diskurs, Begegnungen mit Fragen von Gegenwart und mit der Tradition von der philosophischen Ideen.
Grundidee dabei ist ja immer, dass man so durch den Genius Loci irgendwie inspiriert wird, sodass ein philosophischer Ort mit dem Thema und auch mit den historischen Wurzeln zusammengehen muss. Und das ist hier im Engadin, Sils Maria, natürlich ganz besonders der Fall, weil hier so viele intellektuelle Köpfe sich aufgehalten haben in der Nachfolge von Friedrich Nietzsche, der diesen Platz so touristisch entdeckt hat, sodass das in diesem Sinne auch ein intellektueller Kraftort geworden ist.
Inspirierend in Sils Maria ist für die Reisegruppe neben der intellektuellen Tradition auch die Landschaft. Eine Wanderung ufen ins Vextal gehört darum mit zum Programm. Die frisch verschneiten Gipfel im Blick, die rauschenden Bäche im Ohr. Es gibt eine Fahrt mit der Bergbahn auf der Pitzgau Watsch, zmitzt in Gletscherwelt. Oder auch ein Spaziergang zum Nietzschestein am Zilser See. Und eingestreut in die Spaziergänge und Exkursionen gibt der Peter Vollbrecht immer wieder philosophische Impulse. Heute ist der Halt beim Nietzschestein allerdings kürzer als sonst. Zu unfreundlich ist das Wetter, zu windig, zu kalt. Mit dem Peter Vollbrecht unterwegs sein heisst eintauchen in Landschaften, in die geografische Landschaft ebenso wie in die Landschaft von Gedanken und von Geistesgeschichte.
Na, das Schöne ist, dass man eine ganze Woche verbringt, wo man was für den Kopf tut und aber auch für die Beine. Und diese Wanderungen, die machen einem irgendwie auch im Kopf frei. Und das Philosophieren auch an besonderen Plätzen. Wir sind ja nicht nur hier im Seminarraum, sondern auch draußen in Waldlichtungen oder am Berg oben. Und das gibt dem Ganzen einen eigenen Reiz.
Was wir hier tun, ist ja nicht philosophieren, sondern wir bringen unsere eigenen Themen mit hinein und versuchen sie so ein bisschen mit Hilfe der Philosophie zu erörtern, nicht zu lösen, aber zu erörtern. Und im Beisein von anderen ergeben sich manchmal Gedanken, auf die man tatsächlich nicht alleine gekommen wäre. Also es gibt eine Dynamik des Gespräches über philosophische Themen. Ich glaube, das suchen auch viele.
Also ich bin zu dieser Woche gekommen, weil ich jetzt die Zeit gefunden habe, in meinem Leben größere Zusammenhänge mal zu bedenken. Und das natürlich ein bisschen unter Anleitung und Anregung, denn alleine schaffe ich es auch nicht.
Ich arbeite in der Krankenpflege und dort benötigen wir Modelle, philosophische Modelle, müssen uns mit den Menschen auseinandersetzen, sei es moralphilosophisch oder auch anderweitig, und holen mir da Impulse.
Sils Maria ist nur eine von den Orten, wo der Peter Vollbrecht seine philosophische Reise hinmacht. Andere Reisen führen dann der Stromboli auf die Halliglangenässe nach Griechenland oder in Toskana. Es sei ein Ort, wo philosophische Themen buchstäblich mit Händen zu greifen sind.
Auf den Liparischen Inseln, nördlich von Sizilien, Stromboli, ist das Thema Natur. Das Thema Natur tritt dort so stark in den Vordergrund, wenn man ankommt mit dem Schiff. Das Meer, das vulkanische Gestein, auch der Wind und die Unendlichkeit des Meeres, da ist klar, es geht hier um das Thema Natur. Auf der Halliglangenässe tritt es auch sofort in den Vordergrund, dass ein Thema über das Zeitbewusstsein dort ideal angesiedelt ist, weil dieser Hallig eben zweimal am Tag trocken fällt und zweimal am Tag wieder das Meer direkt vor der Haustür hat, sodass eben die Zeit dort wirklich sichtbar flutet. Zudem man noch, das ist das Besondere auch dieses Ortes, so ein bisschen außerhalb der Zivilisation ist. Auf der Hallig sind die Nordfriesen, sind schon etwas merkwürdige Leute, etwas ruppiger im Ton. Und man kommt auch von dort her in ein ganz anderes Klima hinein. Wenn ich nach Griechenland fahre, ist es einfach so, dass sich Platon dort unten einfach anders liest als hier. Man einfach näher dran ist an dieser Welt. Das ist das Atmosphärische, was mitschwingt. Und so sind die Orte dann idealerweise bestückt. Das funktioniert aber nicht immer. Das muss ich also ganz ehrlich sagen. Das sind so glückliche Kombination.
Wohin immer der Peter Vollbrecht eine philosophische Reise organisiert und was auch immer das Thema ist, wichtig ist ihm, den existenziellen Bezug von einem Thema zu finden. Fragen sind ihm dabei wichtiger als Antworten, Suchen wichtiger als Heimatgefühl.
Ich selber formuliere meine Aufgabe ganz generell als philosophischer Praktiker ganz gerne so, dass ich sage, es muss mir gelingen, die Philosophie erzählerisch zu gestalten. Weil ich glaube, dass wir Menschen alle zu uns selbst in einem erzählerischen Selbstverhältnis stehen. Wir sagen gerne, ich war da und daher komme ich, dann habe ich das und das gemacht und so geht's weiter. Und in diesem jeweils persönlichen Erzählfluss muss es mir dann gelingen, da auch einen Erzählfluss des Philosophischen hineinzulegen, sodass die Begegnung mit der Philosophie nichts Abstraktes, Akademisches sein muss.
Mittlerweile ist die philosophische Reisegruppe nach einem Spaziergang zum Nietzschestein im Waldhotel ob Sils Maria angekommen. Es geht Kaffee und Kuchen in gepflegtem Ambiente. Im Abendprogramm wird es dann um den Philosoph Karl Jaspers gehen und wieder wird der Peter Vollbrecht in gewohnter Frische das Thema in einigen Hauptlinien präsentieren, Diskussion moderieren, zusammenfassen und mit Beispiel ergänzen. Das Gespräch wird es in Lauf nehmen, Gedanken erprobt und Wortspiel darauf hinprüft, ob sie Sinn ergeben. Und der Peter Vollbrecht wird dabei beweisen, dass Nachdenken nicht nur Mühe macht, sondern auch Spass.
Philosophisch reisen, die doppelte Art, die Welt zu entdecken. Mal etwas ganz Neues. Im Zwischenhalt auf dem Eis kommen wir jetzt zu den Glocken aufs Wochenende. Wer von Bern auf Freiburg fährt, der achtet sich eigentlich nicht gross auf die Ortschaften, wo man dran vorbeifährt. Das gilt auch für Flamatt am linken Sensenufer. Es ist der erste Ort auf Freiburger Boden. Ein Industrie- und Pendlerdorf in der politischen Gemeinde Wünnewil-Flamatt. Noch im frühen 19. Jahrhundert hat es erst ein gutes Dutzend Häuser gehabt, aber immerhin schon 3 Mühlen. Mit den Strassen und der Bahn, die gebaut worden sind, ist es dann steil aufwärts gegangen. Im Moment hat das Dorf etwa 2200 Einwohner. Im Ortsbild von Flamatt fallen einem Zillotürm von der Futtermühle auf, Industriebauten und ein grosser Autobahnviadukt. In einer Hinsicht ist Flamatt unter allen Dörfern vom Sensenbezirk eine grosse Ausnahme. Es ist als einziges fast ganz evangelisch. Der Grund dafür: Im 19. Jahrhundert haben viele reformierte Bauern aus dem Bernbiez da im Sensenbezirk ein neues Zuhause gefunden. Schon Mitte vom 19. Jahrhundert haben die reformierten Hausväter von Flamatt eine konfessionell orientierte Schule gegründet. 1949 hat es dann ein reformiertes Vikariat gegeben und 1956 ist es in ein Pfarramt umgewandelt worden. 1963 hat man dann mit dem Bau von einer Kirche, der David-Kirche, angefangen, wo man am 4. April 1965 eingeweiht hat. Von wo aber kommt der Name David-Kirche? Kirche ist ein moderner Beton- und Glasbau aus zwei aufeinandergestellten dreieckförmigen Teilen, wo zusammen ein Hexagramm bildet und damit der sechsstrahlig David-Stern aufnimmt. Im unteren Teil von dem Stern ist auch der Predigtsaal. Der freistehende dreiseitige Spitzturm mit seinem hohen grauen Pyramidendach erinnert einem an eine Tanne und ist in der Kirchenturmlandschaft in der Umgebung absolut einmalig. Am 7. November ist es gerade 46 Jahre her, seit man Glocken im Turm getan hat und auf der kleinsten von den 4 Glocken der Morgenglocke steht. Seine Barmherzigkeit ist alle Morgen neu. Thank you. Das sind die Glocken von der Chile Flamat. Und wir sind am Ende vom Zwischenhalt. Ich wünsche Ihnen ein ganz schönes Wochenende, einen schönen Sonntag.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs1.ch.